Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Oft wird darüber geklagt, dass die Bereitschaft, Verantwortung gegenüber der Gesellschaft zu übernehmen, verloren gegangen sei und jeder nur noch für sich schaue. Georg Kohler, Professor für politische Philosophie an der Uni Zürich, macht in seinem neuesten Buch geltend, dass der Gemeinsinn in der Schweiz nicht nur Tradition habe, sondern immer noch so stark vorhanden sei, dass sich das Land damit erneuern lasse. Dazu Georg Kohler im Gespräch mit Sabine Bitter.
Herr Kohler, Sie beginnen Ihren Essay mit dem Satz: Gemeinsinn ist ein Begriff, der es schwer hat. Warum hat der Gemeinsinn es schwer?
Naja, das ist vielleicht auf den ersten Blick nicht so einleuchtend. In der Schweiz ist das Wort Gemeinsinn durchaus noch hoch und positiv besetzt. In Deutschland zum Beispiel ist das anders. Dort wird Gemeinsinn dann sehr schnell verknüpft mit der Erinnerung an das gesunde Volksempfinden. Und das war ja nun ein Begriff des Dritten Reiches. Das hieß dann vor allem das deutsche Volk, weil es eben gesundes Volksempfinden hat, schließt alles Undeutsche, speziell das Jüdische aus und so weiter. Das Problem jetzt abstrakt gesagt bei Gemeinsinn ist, dass Gemeinsinn natürlich so etwas wie eine Orientierung für ein größeres Kollektiv nach innen meint und verlangt, aber verknüpft mit dieser Orientierung nach innen ist natürlich die Abgrenzung nach außen. Das heißt, als gemeinsinniger Mensch kann man sozusagen menschenfreundlich auf der einen Seite und gleichzeitig gemein und super egoistisch, kollektiv egoistisch nach der anderen Seite sein.
Damit Gemeinsinn entsteht, braucht es eine stabile, legitime öffentliche Ordnung. Die ist auch ein gewisser Schutz, dass der Gemeinsinn sich nicht gegen andere Gruppen, die vielleicht jetzt nicht in ein Kollektiv gehören, sich richtet. Es braucht eine öffentliche Ordnung, die rechtmäßig zustande gekommen ist. Welche Bedingungen müssen noch erfüllt sein, damit sich in einer Gesellschaft Gemeinsinn entwickeln kann?
Ja, vielleicht darf ich da doch etwas ergänzen. Das Verhältnis Gemeinsinn und öffentliche Ordnung im Sinne einer Staatlichkeit, die ihre Aufgaben in fairer Weise erfüllt, die nicht einfach nur eine Verkleidung einer Klientelwirtschaft ist und so weiter. Also öffentliche Ordnung, staatliche Ordnung einerseits und Gemeinsinn, politische Kultur andererseits, die sehen sich in einem Verhältnis der Wechselseitigkeit. Es ist ganz klar, wenn wir keine einigermaßen gerecht, sagen wir mal, funktionierende öffentliche Ordnung haben. Das heißt, die Diebe werden eingesperrt und die rechten Leute werden nicht bestraft. Wenn wir das nicht haben, dann beginnt sehr rasch ein Misstrauen. Dann hat man das Gefühl, alles stimmt nicht mehr. Und sobald Misstrauen herrscht, ist es aus mit dem Gemeinsinn. Aber politische Kultur insgesamt ist wesentlich. Dazu gehören eine gewisse Bildung, eine gewisse Selbstsicherheit und so weiter. Also damit Gemeinsinn und öffentliche Ordnung zusammen gut funktionieren, braucht es eine politische Kultur. Und das ist eine Sache, die nicht nur Gemeinsinnselemente umfasst.
Inwiefern ist diese politische Kultur dafür in der Schweiz vorhanden?
Ja, aus der Geschichte natürlich, das ist ja vielleicht sogar das eigentliche Meisterwerk der sogenannten Eidgenossenschaft. Wenn Sie so schauen, ja, alle stilbildenden Elemente der Schweiz sind möglich nur unter der Bedingung einer funktionierenden politischen Kultur. Beispiel der Föderalismus. Der Föderalismus ist das Zusammenleben von mindestens 4 Kulturen, die unterschiedlich groß sind und die dieses Zusammenleben, das beispielsweise verlangt von der Mehrheitskultur, größere Zugeständnisse zu machen, den anderen. Ein anderes Beispiel, das in gewisser Weise mit dem sehr gut zusammenpasst, ist unser Regierungssystem, das ja jetzt in schwierigeren Zeiten durchaus auch selber in Schwierigkeiten gekommen ist. Der Bundesrat, das ist ja diese Kollektivbehörde, ist der eigentliche Entscheider. Und der Bundesrat ist im Grunde genommen ein Komitee. von, ich will jetzt nicht sagen Zwergleins, aber keiner ist hier wirklich in der Lage, allein zu entscheiden. Und es gibt auch keine Hierarchie, es ist nicht mal eine flache Hierarchie. Das verlangt, dass die Leute aufeinander zugehen, das verlangt eben das Kollegialprinzip. Und es gäbe noch viele andere Möglichkeiten, das zu erläutern. Das Hauptstichwort ist natürlich auch sehr eng verknüpft mit der Schweiz Milizsystem, und das bezieht sich ja nicht nur aufs Militär.
Bei all diesen Punkten, die Sie jetzt genannt haben, ist es wichtig, dass die Vertreter des Staates oder die Politikerinnen und Politiker sehr viel aushandeln miteinander. Würden Sie sagen, dass diese Kultur des Aushandelns in den letzten Jahrzehnten besser geworden ist, gerade auch zum Beispiel unter dem außenpolitischen Druck?
Zunächst muss man natürlich feststellen, sind die Dinge in der Schweiz, das Aushandeln der Kompromisse, schwieriger geworden. Man kann das erklären unter vielen Gesichtspunkten, zum Beispiel auch unter dem Gesichtspunkt, dass das Mediensystem halt sozusagen lieber schroffe Gegensätze hat. Das Mediensystem hat auch entdeckt, dass die Politik irgendwie sexy ist, und sexy ist derjenige, der schroffe Forderungen stellt und so weiter. Das ist also nicht einfacher geworden. Zum anderen sind die Probleme, wie stellt sich die Schweiz zum Ausland, zu Europa, natürlich auch stärker geworden. Die gab es früher gar nicht. Andererseits, wenn man schaut, durch welche Krisen hindurch die Schweiz seit 1990 hat gehen müssen und sieht, wie das letzten Endes gemeistert worden ist, dann konnte das eben auch nur gemeistert werden durch so etwas wie eine Art eidgenössische Solidarität, um das etwas altmodisch auszudrücken.
Herr Kohler, oft wird ja beklagt, wenn wir jetzt noch nach innen schauen, dass der Gemeinsinn verstanden eben als staatsbürgerliche Verantwortung verloren gegangen sei, dass die Bedürfnisse des Individuums überhand genommen hätten und jeder nur noch für sich schaue. Ein Beispiel dafür ist, dass viele Gemeinden in der Schweiz Mühe haben, genügend Gemeinderäte zu finden. Auch viele politischen Parteien haben Nachwuchsprobleme. Ist die heutige Gesellschaft in der Schweiz weniger am Gemeinsinn orientiert
als eben früher? Das sind so diese Fragen, weniger, mehr. Nein, es hat sich vieles geändert. Die moderne Gesellschaftsform, die ja in allen hochentwickelten Staaten des sogenannten Westens zu beobachten ist, die verlangt von den Leuten eine erhöhte, fast schon wahnsinnige Flexibilität. Also gerade wenn man Karriere machen will, dann muss man bereit sein, sehr viel an Verankerung zu opfern. Man muss mal dort und da wiederum einsatzfähig sein. Ja, also wenn man das so ganz abstrakt schaut, wie soll man dann noch in einem Gemeindeparlament sich engagieren? Wie soll man irgendwie in einem Beruf, sagen wir eben im Bankerberuf, Karriere machen, wo man halt dann auch mal nach Singapur gehen müsste, wenn man gleichzeitig Kompaniekommandant sein möchte und da dem eidgenössischen Volksheer zuarbeiten? Das geht einfach nicht miteinander. Das heißt, die heutige Gesellschaft insgesamt, nicht die schweizerische Gesellschaft als solche, begünstigt nicht dieses klassische Solidarverhalten. Die heutige Gesellschaft stellt andere Anforderungen. Was ich eine wirkliche Bedrohung finde des Gemeinsinnes, Gemeingeistes, ist diese, ja, man kann es so biblisch sagen, die Vergötzung des goldenen Kalbes, also das Überhandnehmen der reinen Geldwerte. Diese Ranglisten, die sich ergeben sozusagen aus den Bonikulturen, das hat vieles kaputt gemacht, und das hat gerade in der Schweiz, die natürlich eben ein Zentrum des Kapitalismus geworden ist, gewiss auch zu gemeinsinnsschädlichen Einflüssen geführt. Das kann man nicht bestreiten.
Wie stark lässt sich dieser Gemeinsinn schwächen durch eine gewisse unfaire Verteilung jetzt auch von materiellen Gütern? Also auf der einen Seite die Steuerzahler, die mithelfen, eine Bank zu retten, intern in der Bank hohe Boni-Auszahlungen an verdiente Mitarbeiter, und andererseits viele Steuerzahler, die normal arbeiten, aber in Zürich keine Wohnung mehr mieten können zum Beispiel.
Grundsätzlich sind die Menschen durchaus bereit, sagen wir mal so, das Trambillett zu zahlen. Jeder sagt, ich muss einen Beitrag leisten, damit das soziale Ganze funktioniert. Natürlich ist es ökonomisch besonders rational, wenn man die Gemeinschaftsleistungen nutzen kann, für sich aber nichts bezahlt. Also das sind die sogenannten Trittbrettfahrer. Sobald die Trittbrettfahrerlogik oder Rationalität überhand nimmt, dann zerfällt die Bereitschaft, Gemeinsinnsleistungen zu erbringen. Und das ist natürlich stark verknüpft mit Dingen wie auseinander Klaffen der Reichtumsmöglichkeiten und eben mit so Beispielen, dass man sagt, ja okay, auf der einen Seite haben die Leute wie wild abkassiert, wenn es dann aber hart auf hart geht, muss sozusagen der Staat oder muss die republikanische Gemeinschaft einspringen. Das ist ganz klar, dass das die Leute nicht nur ärgert, sondern ja ihr Vertrauen schwinden lässt in die Gerechtigkeit von politischen Verhältnissen. Und die Gerechtigkeit von politischen Verhältnissen, das soll man nicht überbewerten. Ganz genau kann man das nicht sagen, aber man kann schon sagen, wann die Dinge kippen. Wenn es offensichtlich so wird, dass es nur noch den einen nützt, dann beginnen das die Leute zu merken und das hat schädliche Folgen.
Herr Kohler, Sie nennen andere Länder in Ihrem Essay, in denen der Gemeinsinn einen geringeren Stellenwert hat als in der Schweiz, Länder am Rande Europas, in denen eben die Strukturen der öffentlichen Ordnung angegriffen seien und die Zivilkultur nicht intakt sei. Wo zeigt sich das konkret?
Das große Beispiel ist natürlich Italien, die Mafia-Strukturen etc. Das sind zum Beispiel Süditalien, Sizilien, Gesellschaften gewesen, die bis zu einem gewissen Grad ihre eigene Kultur hatten, eine agrarisch-feudale Kultur. Dann sind sie in den Sog gekommen der Modernisierungen des 19. Jahrhunderts. Und dann ist gewissermaßen von Norden, also in diesem Fall von Rom her, eine neue Machtstruktur dem Ganzen übergestülpt worden. Und die Leute hatten das Gefühl, dass der Staat eigentlich nichts anderes ist als ein fremder Eroberer. Und die Klasse, die diesen Staat repräsentiert, ist letzten Endes eine Ausbeuterklasse. Also es entspricht dem, was Libertäre, Staatskritiker oder vielleicht sogar Staatsfeinde eben immer Angst haben. Das politische System wird sozusagen die Beute von einer Politikerklasse und raubt die Ansässigen aus. Das war mal der erste Gedanke und dann wehrt man sich in doppelter Weise. Entweder, dass man versucht, diesem Staat möglichst wenig zu geben, oder, falls man dann doch in Staatspositionen kommt, benutzt man den Staat, um seine eigene Klientel zu bedienen. Und dann entwickelt sich diese unheilige Gemeinschaft, auf der einen Seite sozusagen Mafia-Strukturen, die den Staat unterspülen, auf der anderen Seite die systematischen Nutzer des staatlichen Systems, die arbeiten dann zusammen und dann gerät sozusagen alles ins Wanken. Und diese Idee einer republikanischen politischen Gemeinschaft oder Demokratie geht völlig den Bach runter. Das kann man gut erklären. Das Problem ist nur, wenn es soweit ist, dann ist es sehr schwierig, das zu korrigieren. Ich meine, sehr aktuelles Beispiel, das wir jetzt erleben, ist Griechenland. Im Grunde genommen ist die griechische Misere genau die, dass keine öffentliche Ordnung hat entstehen können, die das Vertrauen der Bürger und Bürgerinnen hat. Stattdessen eben Klientelwirtschaft und sozusagen das stille Auswandern, die stille Sabotage der Bürger dem Staat gegenüber, weswegen man keine Steuern zahlt. Das ist nicht die Bösartigkeit einer Bevölkerung, sondern das ist auch das Resultat, wenn man so will, einer ungünstigen Geschichte.
Andererseits gibt es auch Nationen, in denen der Gemeinsinn integriert in der Gesellschaft sehr gut funktioniert, zum Beispiel in den USA, wenn man die ganzen freiwilligen Organisationen anschaut, die sehr viel tun für die Gesellschaft. Von freiwilligen Arbeit sprechen Sie in Ihrem Text dagegen jetzt gar nicht, weil dies nicht auf der politischen Ebene anzusiedeln ist oder weil diese freiwilligen Arbeit in der Schweiz nicht so ein Thema ist.
Ich rede hier vom Fähnlein der sieben Aufrichten, vom republikanischen Geist, von der Bereitschaft, sich eben für eine politische Ordnung auch einzusetzen. Wenn Sie so wollen, ist es indirekt durchaus eine Verteidigung dessen, was man früher Patriotismus nannte, aber natürlich eine Verteidigung des kritischen Patriotismus. Freiwilligen Arbeit in dem Sinne, dass man Dinge tut, die früher zur christlichen Nächstenliebe gehört haben, dass man Dinge tut, die darüber hinausgehen, also Nachbarschaftshilfe und so weiter. Freiwilligen Arbeit spielt in der Schweiz eine sehr große Rolle, allerdings tendenziell abnehmend, wenn ich das recht sehe. Man muss vielleicht neue Formen dafür finden.
Schweizer Radio DRS 2, Sie hören Kontext. Gast ist Georg Kohler, Professor für politische Philosophie an der Universität Zürich. In seinem Essay Bürgertugend und Willensnation, der vor kurzem erschienen ist, plädiert er dafür, den Gemeinsinn nicht aufzugeben, sondern zu pflegen und auch neu zu bestimmen. Herr Kohle, Sie sagen, mit Menschen ohne Moral und allein mit der Konkurrenz von eigennützigen Interessen lasse sich kein Staat machen. Eine Gesellschaft schade sich selber, wenn sie es nicht schaffe, Gemeinsinn entstehen zu lassen und zu fördern. Sie verteidigen dieses Konzept des Gemeinsinns. Was müsste die Schweiz dafür tun?
Ja, zunächst, glaube ich, muss ich einfach dessen bewusst werden, wie wichtig diese Ressource ist. Zunächst ist Freiwilligenarbeit im Gemeinsinn unbezahlt, aber andererseits ganz unbezahlt, wenn man den Eindruck hat, ich bin nur noch der nützliche Idiot, geht auch nicht. Also wie kann man das fördern? Hier muss man auf verschiedensten Ebenen darüber nachdenken, was natürlich auch ein Punkt ist, der dazugehört. Wir haben ja jetzt nicht mehr 3 Alter, sondern 4 Alter, also Menschen, die mehr oder weniger nach der Pensionierung einigermaßen beisammen sind, die können ohne weiteres bis 80 viele Dinge tun. Da gibt's ja auch Vorschläge, Bürgerarbeit und Ähnliches, wo diese Erfahrungen und Kapazitäten, die diese Menschen noch haben, besser ausgenutzt werden können, dass ihnen auch ein Lebenssinn vermittelt. Man kriegt auch etwas dafür, Anerkennung und vor allem das gute Gefühl, etwas Sinnvolles gemacht zu haben.
Herr Kohle, Gemeinsinn setzt weiter auch voraus, dass sich Bürgerinnen und Bürger kritisch zu Wort melden können und mit Zivilcourage handeln können. In den letzten 20 Jahren wurde die Schweiz und ihre politischen Vertreterinnen und Vertreter immer wieder in Frage gestellt. Es gab Kritik, angefangen mit der Kritik am freisinnigen Wirtschaftsfeld über die Schweizer Armee bis hin zum Krisenmanagement des Bundesrats im Zusammenhang mit dem Bankgeheimnis. Also diese Kritik ist da, aber sie kommt ja oft nicht gut an. Die Überbringer werden nicht selten als Nestbeschmutzer beschimpft. Da ist die Frage, wie viel Kritik von diesen engagierten Bürgerinnen und Bürgern erträgt die offizielle Schweiz?
Viel, viel, viel. Ja, wir brauchen beides. Ich meine, klar, die Zivilgesellschaft äußert sich häufig kritisch, aber eine gute Staatsordnung ist ja gebaut auf Balancen, auf Kräfte und Gegenkräfte. Und die Zivilgesellschaft soll in der Öffentlichkeit die Regierenden und diejenigen, die administrative Macht haben, auch immer wieder kritisieren. Das ist der liberale Grundgedanke und der funktioniert in der Schweiz auch deswegen gut, weil man ja mit Referenten, mit Initiativen und so weiter sich auch immer wieder einbringen kann. Ich finde jetzt nicht, dass wir quasi allen Respekt verloren hätten vor dem, was ein Politiker, eine Politikerin können muss. Also ich denke nicht, dass es zu viel Kritik gibt, aber selbstverständlich, das ist das Problem der Mediengesellschaft, dem neuen Strukturwandel der Öffentlichkeit, dass manchmal diese Kritik nicht mehr ganz fair rauskommt. In der Mediengesellschaft wird eben derjenige belohnt, diejenige, die Aufmerksamkeit generiert, die skandalisiert, die die Sache allzu sehr auf die Person zuspitzt. Also in dieser letzten Hinsicht, dass Öffentlichkeit, die sehr stark natürlich über Medien funktioniert und deren Logik auch unterstellt wird, dass dort schon eine gewisse Gefahr besteht, dass die gute Seite der Kritik verkehrt wird in eine reine Zirkusattraktion und ein Bashing, nur um wieder Schadenfreude oder Ärger zu bedienen.
Es gibt diese Kritik, Sie sagen auch, es gibt viel Kritik, die Politikerinnen und Politiker einstecken müssen. Andererseits hat man auch den Eindruck, dass sehr viel über Konsens läuft in der Schweiz und nicht über offene Kritik.
Ich nenne das ja geradezu die Hirschmann-These. Also Herr Hirschmann ist einer der großen Sozialhistoriker und ja von der Ökonomie kommend ein Soziologe. Und der sagt ja zu Recht, lebendige Gesellschaften erhalten sich am Leben nicht durch zu viel Konsens, sondern durch Streit. Eine gute Ehe funktioniert mindestens so sehr durch Auseinandersetzung und durch eben die Fähigkeit, dass die eine dem anderen sagt, was sie denkt und umgekehrt, wie natürlich dann doch auch wieder die Fähigkeit zur Einigung. Also dieser Zusammenhang scheint mir elementar und da bin ich der Meinung, dass die Schweiz sehr lange ganz gut gelebt hat auf einem sehr massiven Basiskonsens. Das war aber die Epoche zwischen 1950 und 1990. Seither haben sich die großgeschichtlichen Bedingungen geändert, innerhalb derer dieser Konsens sinnvoll und erfolgreich gewesen ist. Ja, und seither hat der Streit durchaus zugenommen. Also meine Kollegen von der empirischen Politikwissenschaft, die zeigen das auch. Wir sind nicht mehr so eine ganz unbestrittene, friedliche Konsenskultur. Wir sind ein politisches Gemeinwesen geworden, wo die Gegensätze ganz eindeutig stärker geworden sind. Ich denke aber, dass der Prozess der tiefgehenden Auseinandersetzung gefördert werden muss. Und da gibt es natürlich das naheliegende Politikfeld, das ist, wie integriert sich die Schweiz in Europa?
Sie sagen, die Schweiz sei ein Land, das vom Gelingen dieser Verständigung abhängig sei, mit der Verständigung mit sich selber. Wenn man jetzt innerhalb des Landes schaut, gibt es da schon Gräben, sei es über die Sprachgrenzen hinweg, aber auch zwischen den städtischen und ländlichen Gebieten gibt es Verständigungsprobleme. Wie schätzen Sie die ein?
Klar gibt es Gräben. Ich finde zwar, dass der Röstigraben nicht mehr so tief ist, aber der Graben zwischen Stadt und Land ist auch der Graben zwischen den begünstigten Gegenden durch den Strukturwandel der zweiten Moderne und den weniger begünstigten. Es gibt ja Untersuchungen zur Frage, warum die SVP so zunimmt, diese sogenannte Bauernpartei. Nun ja, sie speist sich aus ganz verschiedenen Quellen, aber ein wichtiger Teil ihres Erfolges ist, dass sie die SP abgelöst hat. Sie hat die Globalisierungsverlierer und die haben sich in der SVP versammelt, die haben sich mit Nationalkonservativen zusammengetan und das ist ein großer Graben, der bearbeitet werden muss und den ich als Ort eines Kulturkampfes beschreiben möchte.
Sie sprechen die Globalisierungsverlierer an. Sie widmen in Ihrem Buch ein Kapitel der wirtschaftlichen veränderten Situation der Schweiz in den letzten 20 Jahren. Also die Wirtschaft hat den Industriesektor zu einem Teil verloren. Zehntausende von Arbeitsplätzen wurden abgebaut in der Industrie. Ein neuer Dienstleistungssektor ist in dieser Wirtschaft hervorgegangen. Die Schweizer Wirtschaft ist also sehr erfolgreich und da ist die Frage, welche Rolle die Schweiz jetzt als Nation oder eben als Willensnation, von der Sie sprechen, gespielt hat.
Ja, offensichtlich ist das Standort Schweiz attraktiv. Und der Standort Schweiz, dazu gehört vieles, das politische System, die politische Ordnung, aber eben auch das, was ich vorhin die politische Kultur genannt habe. Natürlich das gut ausgebildete Reservoir an Arbeitskräften und so weiter. Das hat diesen enormen Strukturwandel, der in den letzten, sagen wir mal, 20 Jahren auch die Schweiz betroffen hat, bis jetzt gut überstanden. Man darf ja nicht vergessen, dass in den 90er Jahren wird so ungefähr die Hälfte der industriellen Arbeitsplätze, die die Schweiz ausmachen, wegrasiert. Also in der Umgebung von Zürich, die großen Industriequartiere hätten absolute Quartiere des Niedergangs sein können. Sie sind stattdessen blühende Orte der Dienstleistungsgesellschaft geworden und so weiter. Wie ging das? Das ging eben, dass in diesem Standortwettbewerb, der verknüpft war mit einem enormen Wandel, die schweizerische Bevölkerung und die Strukturen hier in der Lage gewesen sind, sich darauf besser einzustellen. Und das hat auch zu tun mit einer politischen Kultur, die sich in der politischen Ordnung gemeinsinnig ausgewirkt hat. Zum Beispiel mit der Tatsache, dass man große Phasen der Arbeitslosigkeit halt aufgefangen hat mit der Arbeitslosenversicherung. Das hat dann in der Tat dazu geführt, dass die Budgets nicht mehr ausgeglichen waren. Und diese Sozialwerke, nochmal Arbeitslosenversicherung und so weiter, die waren ein wichtiger Faktor dieser relativ geräuschlosen Modifikation der gesamten Industrie oder der gesamten Arbeitsstruktur in der Schweiz. Also die Willensnation hat sich hier in dieser Phase des Umbruchs, die geschichtlich noch gar nicht ganz kapiert ist, bewährt.
In den letzten 20 Jahren hat sich die Situation der Schweiz nicht nur wirtschaftlich verändert, sondern auch politisch stark verändert. Das Land oder die Schweiz fiel aus dieser bipolaren Weltordnung des Kalten Kriegs auch heraus und musste sich gegenüber der EU und den USA neu positionieren. Beispiele sind die bilateralen Verträge, die nachrichtenlosen Vermögen in den 1990er Jahren oder jüngster Steuerstreit mit den USA und anderen Ländern rund ums Bankgeheimnis. Das heißt, die Schweiz kann sich seit 1989 nicht mehr auf die Rolle des Sonderfalls zurückziehen und muss sich neu diesen neuen Fragen stellen. Sie sprechen in diesem Zusammenhang von einem Klimasturz in der Außenwahrnehmung der Schweiz, sagen aber weiter, dass die Schweiz das Zeug dazu habe, diese politisch schwierige Situation zu meistern. Wie kann sie das tun.
Also in der Tat, das Ende des Kalten Krieges, 1990, wenn Sie so wollen, das hat sehr vieles verändert. Und daran laborieren wir heute, dass die Selbstidentifikation der Schweiz prägenden Vorstellungen, dieser Basiskonsens, dass der vielleicht noch da ist, aber nicht mehr funktioniert. Der war vernünftig unter anderen Bedingungen, die verschwunden sind. Ja, wie soll sie das tun? Indem man es mal zur Kenntnis nimmt. Und da beginnt eben dieser Kulturkampf. Die Leute, die man die Blocherschweiz nennen kann oder die SVP oder die Aunsschweiz, die glauben, dass mit den Orientierungen, die gut funktioniert haben in den 50er, 60er, 70er Jahren bis weit in die 80er Jahre, dass man mit diesen Orientierungen weitergehen kann. Ich habe das mal ein bisschen pointiert so ausgedrückt. Es ist diese sehr paradoxe Kombination eines Hoteliers oder meinetwegen auch Unternehmers mit globaler Kunden- und Gästeschar, der durchaus auch für seine Sachen wirbt und weltfähig ist. Also man will beides sein. Privat Hotelier mit globaler Gästeschau und auf der anderen Seite politisch Robinson mit gut grenzbefestigten Inseln und ab und zu noch einem treuen Freitag, der mit den Kanonen auch umzugehen gelernt hat. Das hat in gewisser Weise funktioniert, aber funktioniert jetzt nicht mehr. Wenn man jetzt beobachtet, gerade bei den Nationalkonservativen gibt es ja eine eigentümliche Schadenfreude über die Schwierigkeiten der Europäischen Union mit dem Euro. Dabei ist das nun wirklich kurzsichtig. Die Schweiz ist ein Teil Europas und Europa selber ist nun in einem globalen Wettbewerb. Und wenn Europa sich behaupten will, dann muss es sich wirklich zusammentun. Das sind 90% der wohlüberlegten Interessen der Europäischen sind eigentlich für eine verstärkte Integration. Da gehört die Schweiz auch dazu. Aber stattdessen kurzfristig, weil man dann denkt, aha, jetzt zerfällt das Ganze wieder und fällt buchstäblich zurück auf den Beginn des 19. Jahrhunderts. Ja, damals hatte die neutrale Schweiz genau ihre richtige Rolle. Aber wer das tut, muss dann auch in Kauf nehmen, dass wir in vielen anderen Hinsichten auch auf den Stand des beginnenden 19. Jahrhunderts zurückfahren und das wäre ziemlich fatal. Also man muss einerseits Abschied nehmen von diesem Selbstbild, man muss die Sache diskutieren, man muss offen sein und man muss neue Selbstbilder entwickeln und man muss vor allem auch das schweizerische Europabild anders zu konturieren anfangen. Und da glaube ich allerdings auch, dass die Schweizer gut und klug genug sind, um das zu merken. Aber das muss durch den Streit geschehen und das finde ich auch ganz in Ordnung.
Gibt es für Sie Ansätze, wo Sie sehen, dass diese Neubestimmung schon in Gang gekommen ist?
Oh ja, also gerade jetzt wieder. Diese Erfahrung mit dem Bankgeheimnis hat einiges verändert. Das ist ganz klar. Man sucht eine neue Rolle. Im Übrigen ist die Schweiz immer auch ein Land gewesen, das aus wohlverstandenem Eigeninteresse für die Menschenrechte war. Und die Auseinandersetzung um Straßburg, also um den Menschenrechtsgerichtshof, ist etwas. Ich finde eben nochmal, die Auseinandersetzungen sind es, die uns weiterbringen. Auch die Auseinandersetzung um diese Minarett-Initiative, wo man Verständnis haben kann für gewisse Sachen, aber auf der anderen Seite hat es die anderen auch geweckt. Also da ist einiges in Gang gekommen und je mehr man aus dieser Lethargie und dem Gefühl, alles geht eh prächtig herauskommt, umso eher ist die Chance gegeben, dass diese Neubestimmung glückt.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.